Alaska und ist dann oben was alles nicht erlaubt.
Schau, solche Blumen gibt's im Wald.
Ui, Himmelsschlüsselchen.
Mhm. Die kalte Aktivität der Informationsrecht, der aus dem Zwangsbereich kommt, im relativen Nichts sozusagen,
ja.
Der muss in einem ausgewogenen Verhältnis stehen zu dem, was zu modulieren ist.
Mhm.
Das heißt, sind die Amplituden ihrer Statistik zu hoch, dann kriegen sie keinerlei Artikulation, die merken nur im Oszillogramm. Aha, Kleinwinkel hat sich hier verschoben. Weil die Amplitude zu hoch ist und jetzt kann die Organisation nicht durchgeführt werden, weil der organisierende fallende Faktor zu schwach ist.
Organisierende fallende Faktor, ist das diese Epsilon-Koordinate?
Das ist die Epsilon-Koordinate, nicht wahr? Und das ist ein fallender Strom, der aus höheren Epsilon-Bereichen in die tieferen abfällt.
Ja.
Deswegen fallender intellektueller Strom, ähnlich wie ein fallender Syllogismus.
Ja.
Und nun ist dagegen dieser Faktor sehr stark, aber wird man nicht sagen, mit ganz wenig Verstärker hinterher kam. Wenn das der Fall ist, kriegen Sie zwar eine astreine Artikulation, Pronunzion, ist wunderbar, aber es ist ganz schwach. Und nun kommt ein Rauschanteil aber dazu, den Sie dann mitverstärken, dass wieder alles im Rauschen wegsackt. Sie wissen also, es gibt nur einen einzigen Kompromiss, den Sie kriegen. Dann werden sie echte Aufnahmen, aber die sind sehr, sehr schwer auszuwerten, weil sie ungeheuer schwach sind. Sie müssen sehr sauber die Filter einstellen, sie müssen auch gut nachverstärken, müssen ein besonderes Tonband haben, bei BASF, was eben eine sehr hohe dB-Zahl nimmt.
Ja?
Das sind, und sie müssen auch ein gutes Aufzeichnungsgerät haben. Die Revox-Maschinen sind da sehr schön. Das ist das eine. Und dann?
Ich hatte es mit Uhr damals gehabt.
Und nun ist es so, dass jetzt es zwei Möglichkeiten. Die erste Mal muss eine Erklärung geschaffen werden. Also solche Wätzchen, die ich erst abgebrochen habe, ich habe keine Arbeit, erschöpft war. Ich muss nach dieser sechsdimensionalen Vektordivergenz, müssen diese Bedingungen herausgearbeitet werden. Das muss labormäßig realisiert werden. Das ist der eine Teil. Dass sie grundsätzlich völlige Modulation kriegen. Der zweite Teil. Sie dürfen mit der angebotenen Intensität, der Intensität des modulierenden Faktors entsprechend der Aktivität des Stromsystems hinaufgehen.
Ja.
Das heißt, hier sind aber Grenzen gesetzt. Sie müssen jetzt versuchen, ein Prinzip zu finden, dass Sie den Aktivitätenstrom Ihres Kommunikanten bündeln. Denn dann kriegen Sie eine höhere fallende Intensität und können eine höhere Leistung anbieten. Und haben dann das Rauschproblem. Wenn das passiert, dann reißt die Information auch nicht mehr ab, dann wird nicht durchgesprochen. Und um das zu erreichen, müssen wir sehr viel wissen. Wir müssen nämlich wissen, aus welcher Materie müssen diese Schirme sein. Diese Leitzonen, wie ich sie nenne. Pantogene Leitzonen. Und wie gesagt, diese pantogenen Leitzonen müssen so sein, dass der Aktivitätsstrom gebündelt wird, und zwar dann, in dem singulären Bereich, den ich das pantogene Zentrum nenne.
Und warum pantogen?
Pantogen, weil wir, man könnte sagen, Phantomkörper bilden.
Ach so.
Der aber hier natürlich optisch erscheint, sondern nur modulieren. Nicht wahr? Das ist dieses ausgezeichnete Bereich, in dem sich die Modulation abspielen muss. Das muss genau eingestellt werden. Und wenn ich mit der Amplitude aufstehe, das setzt aber voraus, ich muss wissen, aus welchem Material muss ich diese Schirme machen und wie groß müssen sie sein. Und dieses Material ist der einzige Faktor, der in einer jeden Materie gebündelt werden kann. Das sind die Neutronenkonfigurationen der Nuklide. Denn die elektrisch geladenen Partikel der Atomstruktur sind hier völlig unbrauchbar. Da kann nicht angegriffen werden, weil da wiederum dieses Brückenquartett fehlt. Da kann das Satz ja wirkungslos. Also ich muss jetzt wissen, bei welcher nuklidischen Neutronenkonfiguration habe ich die optimale Bündelwirkung? Wie viel dieser Konfiguration müssen da sein? Das heißt, und aus welchem Material muss der Schirm bestehen? Aus welcher Menge Material? Welche geometrischen Abmessungen? Und welche Schirme müssen übereinander liegen? Wie müssen die Materialabfolgen sein? Und welche Toleranzen habe ich bei der Herstellung? diese ganzen Dinge können Sie aber so empirisch überhaupt nicht bekommen.
Ja.
Und wie wollen Sie das machen?
Ja, wo soll man angreifen?
Schon die Toleranzen, die geometrischen Toleranzen. Ich meine, ja. Um das aber zu wissen, muss man wissen, was Neutronen sind.
Ja.
Und was nukleische Kräfte sind, Nuklearkräfte sind. Das heißt, das ist die Studie, die vorangeht, das ist eine rein theoretische Studie, nicht wahr? Deswegen nämlich dieses konsequente, ja schon fast versessene Arbeiten von meiner Seite aus an der Elementarteilchentheorie. Denn ohne Wissen der Elementarteilchen ist das alles nicht zu machen. Nicht?
Sie brauchen doch dann aber auch, Sie sagten jetzt, ein bestimmtes Material.
Ja, das ergibt sich. Ich muss wissen, welche nukleidischen Neutronenkonfigurationen sind zugelassen,
ja.
Aus dem ein Material, dessen Nuklide diese Konfigurationen haben, aus einem solchen Metall, muss das gemacht werden. Oder eine entsprechende Mischung.
Muss das Metall überhaupt sein?
Das muss Metall sein, das weiß ich noch nicht, was das ist. Nicht? Dann also hoffentlich ist das nachher nicht so, was man zentnerweise Platin braucht. Ja.
Nee, aber nicht, dass man einen Strahler brauchte, der einfach Neutronen abliefert.
Das wäre mir auch äußerst unsympathisch. Ja. Aber ich glaube, aber diese Neutronen sind ja statistisch durcheinander gewürfelt.
Ja.
Man braucht wohl Konfiguration.
Ja, ja.
Also wird es wahrscheinlich ein Element sein, aber wie gesagt, da müssen wir erst mehr wissen. Ganz offen sagen, meine Frau sagt das auch, wenn die Leute alle wüssten, was man da noch lernen muss, würden die alle Viere von sich stellen.
Ja. Na, wollen wir da mal erstmal weitermachen? Er sagte, die haben wir schon gehabt.
Das einfache Klangmotive, als Frau Manchen Statistik angeboten werden könnte, das habe ich ausprobiert.
Ja.
Ich habe Ihnen mal sowas geschickt. Weckt da einer so mit so mehr rein, denn das war Mundart Helmut. Das war eine Modulation aus reinen Klangmotiven. Das war nur Melodie.
Ist ja Witz. Das lag also primär dran.
Ja, Melodie.
Ja. Und wie gemixt? Ach, zwei verschiedene Melodien.
Überlagert, ja. die wurden angeboten, nicht? Und dann entstand daraus, verdichtete sich das zu diesem Text.
Ist ja verrückt, ja. Na ja, schön.
Ja. Während zum Beispiel aus einem konsonantischen Zischen, das Angebot wurde, da hat sich rein phonetisch der Satz entwickelt, eigentlich mit doppelter Geschwindigkeit.
Alte Geschichten gewinnen. Ja, alle Geschichten, denke ich. Aber das haben Sie jetzt mit doppelter Geschwindigkeit. Wie ist denn das Verhältnis? Ich habe ja auch mal was mit doppelter Geschwindigkeit bekommen, das hieß, es ist Frühling, und da sagte jemand, ja, das war das Einzige, was ich kriegte, und dann nie wieder, aber haben Sie da mehr?
Nein, dass die Stimme läuft mit doppelter Geschwindigkeit, wird dann mit halber Geschwindigkeit abgehört.
Ich habe nämlich auch in doppelter Geschwindigkeit was gehabt. Müsste ja sein bei der Fourier-Multiplikation, ne?
Muss auch gehen, weil sie da die Differenzfrequenz auch drin haben. Weil da vor ihr Multiplikation haben sie zwei Kosinus-Schwingungen. Einer hatte die Frequenz Differenz, andere Frequenzsumme. Beides müsste aber zur Informationsübertragung in Frage
kommen. Deswegen habe ich das versucht und es geht auch mal. Aber es ist sehr viel schlechter zu hören, weil sie diese Mickey-Maus-Stimmen so stark überlagert haben und sie haben eigentlich...
Und wenn die Zeit geht, dann ist es natürlich besser, dann kann man das auch wegschneiden.
Ne? Ja. Es lassen sich nach einiger Zeit unterschiedliche Sprecher unterscheiden. Siehe weiter unten. Interessant ist vielleicht...
Ja.
Was ist denn das?
Ich würde Ihnen mal sagen, so verschiedene Parallelräume. Und die wollen von dem einen, vom dritten oder vierten Information, dann müssen sie ja praktisch wie so über Relaisstationen gehen, dann kommen sie auch gar nicht durch.
Ach so. Naja, ich dachte jetzt...
Das gibt da elend komplizierte Verhältnisse, die wir Menschen uns so gar nicht vorstellen können.
Nee. Aber es ist ein Wunder, dass die sich das dann etwa vorstellen können. Sind das wohl so bedürftig?
Gehen weiter übrig.
Ich dachte eigentlich,
Sie das auch.
Ja, sicher. Na, ich hoffe bloß, dass man sich dann da zurechtfindet oder dass man nicht dann einfach in seinen eigenen Vorstellungen befangen bleibt und es nicht mitkriegt, was eigentlich da wirklich passiert. Ja?
Hm. Ich meine, dass man sich so intensiv sein Leben lang mit solchen Sachen beschäftigt.
Ja, naja, wollen wir schon sehen. Dann, wir müssen jetzt trennen, meine Wellenfelder verzerren sich, es zerdehnt sich, Computer verrückt, zu den Störern. Bitte stören Sie unsere Sendung nicht.
Ich glaube, es hat 28 Leute vor Ihnen hier.
Ja.
Und jeder sollte schreiben, was er hört.
Ja.
Nicht eine Aussage deckt sich mit der anderen. Das finde ich von der Stufe.
Ja, waren das denn gute, gute Aufnahmen oder waren das?
Das war nicht wahr, Burkhardt. Das war nicht schlecht. Das war, glaube ich, ein Amerikaner, der das gemacht hat. Weil der einfach der Sache auf den Grund gehen wollte. Gibt es hier wirklich diesen Effekt des akustischen Petierbildes?
Ja.
Wenn alle möglichen ziemlich kräftiger, höher Vordergrund da ist, verlassen Sie sich auf das gegeben.
Ja, natürlich.
Petierbild.
Ja, deswegen haben wir auch nicht versucht, viel rauszuholen aus schlechten Informationen.
Ja.
Sondern dann ruhig gewartet, bis was Besseres kam. Und
ja,
dann immer abgesprochen, dass
das dokumentiert wird. Manche Sachen sind sehr schlecht, habe ich dokumentiert, um zu zeigen, aha, so sieht's auch.
Naja. Ja, das haben wir erst gar nicht, weil man damit dann alleine sitzen bleibt.
Dokumentiert haben wir zwischen 1300 und 1400 Aufnahmen.
Ja.
Habe ich festgehalten.
Mhm.
Ach Gott,
die armen Leute. Ja.
Wenn ich diese Aufnahmen, ich damit irgendwas noch jetzt nachträglich tue.
Ja.
Es ist überhaupt nicht aufgeschrieben, das ist früher mal gemacht worden, ist aber nicht da, was da ist, wir zu hören glaubten, ich brauche das gar nicht, ich höre das doch so immer wieder raus. Ich muss gar nicht aufzuschreiben und...
Das glaube ich, ja.
Und wie gesagt, ich habe das Experiment mit Ingrid gemacht, habe die vorgesetzt.
Wie viel Prozent hat sie nun rausgeholt?
80%.
80%?
Ja.
Das ist irgendwie
und zwar die ersten Aufnahmen, das fing mit 60% an bei den Anfängen und je weiter das denn ging, je besser die Versuchsbedingungen
waren,
von Spur zu Spur, hat sich das zumindest auf 80%, ja sogar zum Schluss auf 85% gesteigert.
Und haben Sie dann nicht nochmal von vorne angefangen, schnell nochmal, um zu sehen, ob sich jetzt der Lerneffekt so in der Weise bemerkbar gemacht hat, dass die auch die allerersten Aufnahmen besser verstehen kann?
Naja, das hat keinen Zweck, weil ich ihr dann immer, sie wollte ja mal gern wissen, was da nur wirklich
so
ist, wenn sie es nicht gehört hat.
Das geht ja nicht mehr.
Nee, das kann auch kein Lerneffekt sein, denn die ist ja völlig in die das Ohr und ihr machte das
aber
dann Spaß,
sie
freute sich, sie quiekte dann und das heißt, das Quieken und das Lachen ist sehr vergangen, denn sie stutzte plötzlich, die Äuglein wurden dann
so, lacht
dann so, das Wäuchchen ging auf und zu, die hörte wieder stutzen, Das ist ja ganz entsetzlich, das hört sich ja an, wie wenn das von toten Menschen übergeblieben wäre.
Ja.
Das heißt, ich geht, weil da einer sagte, gegenwärtig ist mein Körper ganz verwest. Ich habe den Revolver genommen. Das hat ihr offenbar gereicht. Da war sie irgendwie. Das hat sie nämlich auf Anhieb richtig verstanden. Allerdings, ihre gute Laune war wieder hergestellt, als einer sagte, ich muss nicht daran arbeiten. Da war ihre gute Laune wieder hergestellt. Das ist ja klasse. Dann ist das dann ja gar nicht so ernst.
Jetzt kommt also drittens die Störer.
Kennt das auch?
Ja.
Dass da einer zum Beispiel 5-6 Mal hintereinander ganz langsam das Wort Zwetschgenknödel sagt. Zwetschgenknödel. Zwetschgenknödel. Heute gibt es Zwetschgenknödel. Professor Lührer, der wollte sich weglachen, als er das hörte.
Ja, das hatte ich ja nicht.
Ich sagte, glauben Sie nicht, dass das irgendwie Verrücktheiten sind.
Ja.
Das sind Testworte, die man durch jetzt haben wir nämlich früher auch gemacht, wenn wir Funkgeräte abstimmten. Wir haben verrückte Worte gewählt, um zu sehen, ob diese Lautkombination richtig durchkommt. Das ist ein Abgleich und weiter
Ja,
das da manchmal unbedingt vor, das habe ich auch schon gehört. Oder zum Beispiel, wenn das eigentlich Spaß treibt, zum Beispiel sagt, heute kommt der schwarze Mann nicht.
Ja.
Und der Fernsehkritik oder was da jemand sagt, der Klappautermann ist da oder das Nachtgespenst geht wieder um.
Ja,
so,
ja.
Das habe ich schon gehabt. Oder wie der eine, der da buh, buh, buh erst ruft und sagt, ich stamme nämlich aus der Hölle. Aber ich mache auch nicht so Quatsch, die hören doch alles mit. Bevor er sagt, ich kann schön.
Die stehen wahrscheinlich beisammen und so.
Und dann hinterher sagt der Akrobatin, benehme ich Edith Fadi. Und das, ich habe diese Frau Edith dann angerufen. Ich habe sie gefragt, das ist übrigens dieser Knallbonbon da. Dass ich angerufen habe, gefragt, wie ihr Vater so reagiert, ob der sagte Fadi und ich bin Edith Fadi und so. Und ob der gerne Unfug betrieben hat.
Ja.
Das fragt sie, woher weißt du denn das? Ja, ich habe hier ein Experiment gemacht und ich schließe darauf, dass dein Vater gerne Spaß trieb, gerne so ein bisschen etwas Berlin hatte, Fadi sagte, nicht Fadi, sondern Fadi. Und eben dann
Daran kann man ja auch viel
erzählen. Und er fing am Telefon an zu weinen und sagte, das ist nicht gestorben vorher. Und sagte, so war er das. Ich wollte ihr dann etwas mehr davon zeigen, weil ich merkte, dass sie, aber da ist er nicht mehr mitgegangen.
Ja,
sie glauben ja, dass der Herr von Rando die ganze Weltweisheit kennt, ja, und gesehen, wie der Bänder umgesprungen ist. Das heißt, ich hatte in ihrer Gegenwart mit von Rando gesprochen. Die waren ganz schockiert, als ich von Rando sagte, da haben sie bloß einen falschen Gesprächspartner gehabt, wie hätten sie das nicht machen können.
Richtige Bosheit.
Vater hat die typischen Kinderkrankheiten in der Sache, weil der Wert auf dieses Geräusch legt. Und das kann man nicht machen. Da muss ich darüber klar werden, was in der Störung ist.
Ja. Was? Ach nur, ich gebe das immer hin und ich weiß gar nicht, ob man das liest oder nicht. Das ist zu lang. Ja.
Sollte es nicht zur Diskussion stehen, diese unvollkommenen Spielereien noch weiter zu tragen. Also wir müssen doch sehen, dass der labormäßig von
Ich habe auch gar keine große Lust, auch nicht diese alten Sachen nochmal auszuschlachten, was mir bloß
nicht. Das mache ich schon. Ich habe alles genau konserviert. Schon allein welche Signifikanz zu feststellen. Aber es ist ja blödsinnig, bei einer Signifikanz zu überhaupt nicht über Signifikanz zu reden. Wenn ein völlig unbeteiligter Mensch völlig unnötig ja nicht mal weiß, um was es geht. Ingrid hat das ja erst rausgebracht aufgrund der Texte.
Vor allem
ich wollte sie damit eigentlich verschonen, aber ich meine, wenn die 85% richtig sagt, ja du lieber Himmel, dann braucht man da keine Signifikanz, das ist ein Faktum.
Ja. Aber was mir auch wichtig erscheint, ist, wenn man später wieder rangeht, sollte man nach Möglichkeit Stereoaufnahmen machen. Ich weiß nämlich, dann ist der Rauschabstand dermaßen groß, weil man jetzt nun wirklich orten kann. Alles andere ist wie im Vordergrund wie flächig. Und dann kommt plötzlich Plastik rein.
Das ist richtig.
Und ich habe das ja doch mal auf der Burg zweimal gehabt.
Das wäre natürlich so gut. Zwei solche Röhren. Und die dann abgleichen.
Wie vor, wie groß sind denn die Röhren? Also was sind das da überhaupt? Irgendwelche Raumladung brauchen Sie da bloß?
Na, da braucht man noch viel mehr, das hat Ihnen gar nicht aufgezählt. Das ist eine hochkomplizierte Innenmimik.
Und das ist die Lösung dieser Sechsdifferentialgleichung, meinen Sie?
Ja, das ist alles Lösung, Formen, aber ich kann noch jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Vektoren skalar multiplizieren, dann die Zeitableitungen umrechnen, dass ich nachher Skalarprodukte kriege, dann da integrieren und so. Ich muss sehen, dass ich diese kritischen Skalarprodukte, die in Betracht kommen, eliminiere und sehe, was dann auf der rechten Seite steht. Das heißt, was ist dann äquivalent, was kann ich tun? Das ist ja gerade bei diesen vektoranalytischen Operatorbeziehungen das Herrliche, die können Sie ja direkt interpretieren. Sie wissen ja sofort, was das eigentlich soll. Wie kann ich tun, aber diese Bedingungen, die da auch nicht, das sind ja notwendige Bedingungen, die ein System haben muss, die kann ich die realisieren. Das ist die Frage. Und das kann man bestimmt machen, so viel verstehe ich auch mit der Elektronik. Ein Schott sagte mir mal, eine Röhre selbst bauen, das brauchen wir aus anderen Gründen, weil darüber sind ja Leute, die früher selbst gebastelt sind, da müssen wir raufkommen, Da sagte Schott, das ist das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Hm. Er sagte, eine Röhre richtig baut, das ist unglaublich. Er sagte, ich würde es mir nicht zutrauen.
Ja.
Ja, er sagte, wenn man natürlich das Stromverbrauch nicht einfällt und man kann das gleich so minutiös machen, und man kann da so einen Klotz nachher hinsetzen. Ja. Das ist was anderes.
Mhm.
Aber das Evakuieren, das ist das natürlich hier günstig.
Mhm.
Wir können nämlich bei der Evakuierung von so einem Ding, wir können das ja immer nur für den Versuch evakuieren.
Ja.
Sonst lassen wir es unter Normaldruck. Wir lüften dann.
Aber Gott, ich weiß jetzt nicht, Sie wollen eine Raumladung, brauchen Sie. Denken Sie an Diode, Triode, Pentode, was ist denn
das? Ich weiß da überhaupt noch nicht. Also das muss praktisch, Elektroden müssen praktisch in einem Raum befinden und irgendwie fokussiert
müssen
werden.
Müssen sie schwingen oder was, so eine Art Klystronstrahlung sein?
Ja, das brauchen da nicht bewegt sein, die sollen bloß
so
da sein.
Nicht? Ach so. Ich
weiß bloß, dass man vielleicht das so handhaben könnte wie ein Magnetron,
dass
man
ein
Dauervakuum hat, dass man an die Hochvakuum, an die gefahren ist, und dann, wenn der Versuch gefahren wird, evakuiert, kannst du dich
von
davon der Diffusionspumpe einfach das Hochvakuum viel ab, das sind in einem Stützen drauf, den ich habe, mit einem Spannring und da dann kurz und dick sofort das Ding drauf.
Ja.
Also könnte man das machen.
Ja. Ich meine bloß, dann könnten Sie auch, wenn Sie bloß Elektronen brauchen, dann könnten Sie ja auch einfach einen gebogenen, kreisrunden Elektronenring haben, nicht durch ein Magnetfeld, wenn es rumbringt,
das geht nicht.
Ach, das geht nicht.
Ach, weil da wieder eine Massendichte dabei ist.
Ja, natürlich.
Aber das spielt das
nicht.
Sie brauchen doch bloß ein elektrostatisches Feld und eine entsprechende Heizung. Das genügt
vollkommen,
dann ist alles schon drin.
Ja.
Und, nein, aber das reicht, da müssen noch andere Bedingungen, ganz Haufen liegen. Das ist viel komplizierter. Naja, Simon, der wäre allerdings geeignet, sowas zu bauen. Die Frage ist, wo bringt man das dann drin unter? Riskiert man tatsächlich so ein dickwandiges Glas, kann man gleichzeitig beobachten, was sich drin abspielt.
Ja.
Oder macht man das Ding aus Metall? Dann hat man den Vorteil, dass es gleich abgeschirmt. Metall kann beim Evakuieren ja nicht auseinandergehen.
Ja.
Das ist was eine unsympathische Sache.
Ach, kommt drauf an. Also ich mich beraten lassen vom Glasbläser. Dass man da was Vernünftiges
kriegt. Das ließ sich auch einfach machen, dass man die ganze Mimik aufbaut auf einer Unterlage, die die Durchführung hat, die Vakuumdurchführung, die Anschlüsse. Ja. Wie so ein komplizierter Stecker wird das aus. Und dass man dann eine Glasglocke drauf auf den Dichtungsring, das ging mir vielleicht, oder? Muss man zuerst sowieso machen, dass man die in der Einrichtung hat, man immer wieder abbaut.
Ja. Ja, und nun diese Magnetfelder müssen wir ja auch dann irgendwo unterbringen oder reinbringen.
Ja.
Das heißt also, irgendwelche Ladungen müssen jetzt aufgelöst werden. Aber das ist was ganz anderes jetzt.
Und ich meine, wenn man zugleich Magnetfelder reinbringt, das kann man ja ziemlich leicht machen. Das kommt eben darauf an, wie sehen die Zeitintegrale aus für dieses Skalarprodukt.
Ja.
Das ist bloß für mich so ein Objekt. Ich habe mich damit noch nicht so, intensiv
beschäftigt.
Aber ich sehe hier zumindest den Weg, aber ich sage mir, es ist opportun. Machbar ist es eigentlich erst dann, wenn man hier, man hat ja doch wirklich Formen.
Ja.
Und da wäre übrigens Schott zwar so theoretisch zu imstande gewesen, aber praktisch nachher doch nicht. Denn dem wäre, spätestens jetzt hätte der ja gemerkt, wo das Proporz war.
Ja.
Und wenn er das merkt, dann wird sein kristallreines, volksdemokratisches Leben geschehen.
Das schadet drum, na gut.
Ich müsste einen haben, der so handwerklich so geschickt ist wie Schott, der das Wissen hat, sowas zu machen, dass ich nicht zu einem stoßen muss.
Ja,
Und dem man zugleich nicht zu verschweigen braucht, was man eigentlich macht, der zuverlässig ist. So was, das braucht man.
Ach, es gibt eine ganze Menge. Also bei unserer Firma habe ich auch Diplom-Ingenieure
gesprochen. Ich würde das furchtbar gerne machen.
Ja.
Wenn man Kartdeck ein richtiges Geld gibt,
Ja.
Und ich meine, selten solche Feldstörungen wie auf Gezeitenkräfte auftreten.
Ja.
Das ist derart schwach, dass das Ding auch gar nicht mehr relevant sein muss.
Ja, ja. Na, ich dachte jetzt bloß so, dass die Gravitationsfeldstörungen, die ja mit Überlichtgeschwindigkeit sich ausbreiten, ja,
ja, vorausgesetzt, der Laden stimmt.
Der Laden stimmt. Das ist natürlich immer vorausgesetzt, nicht?
Also, denn ich meine, das einfach wir müssen uns darlegen, dass einfach unsere Theorie ganz aktive Spitze treffen können.
Das sagte ja der auch, ja, damit müssen wir immer rechnen, ja.
Ja, ich habe ihm ja gesagt, das ist bei ihm hier ein Haus.
Ja, ja.
Ja. Die sagten, wir sind doch nur Menschen.
Ja.
Ich bin davon überzeugt, weil ich das in meinen Arbeiten viel Zeit, aber in ihren auch.
Ja, ja. Ja, klar.
Also ich fand das großartig, dass man den Menschen das so sagt.
Ja, ja.
Das hätte ich mir als Student nicht getraut.
Nee. Aber trotzdem, also unterstellen wir mal, dass das organisierend wirken kann, dann ist ja so der Strahlungsvektor auch etwas, was die gravitative Raumstruktur, also die Raumstruktur überhaupt beeinflusst. Ich müsste also auch doch so eine ganz, jede Energieänderung müsste auch ganz schwach schon, nein, eben nicht, denn die Energieänderung, die gibt ja mit Lichtgeschwindigkeit. Also da wirkt es ja gar nicht.
Ja.
Naja, stimmt, das will ich hier gar nicht. Aber wenn du also im elektromagnetischen Strahlungsvektor doch sechsdimensional aufgebaut ist, müsste es doch auch ja, ganz,
muss
ganz
sparen.
Ja, ja.
Das also wenn man sechs ja. Weltdimensionen wirklich hat, ja. Jetzt der Fall, das sind echte Welten,
ja.
Dann ist das ja auch eine Weltstruktur.
Ja. Ach, und dann könnte man aber eigentlich auch sagen, auch wenn wir nicht Gravitationsfeldstörungen haben, so haben wir mit dem Pointing-Vektor doch ganz schwach, wenigstens in diesen zwei Zusatzgliedern, doch schon
so etwas. Ja,
und
selbstverständlich, das sind ja die Fortsetzungen, dass ja. Genau wie ein Mensch eigentlich ist.
Ja.
Der liegt mit der 6 auf dem Tisch.
Ja.
Dann würden platte Wesen bloß die 6 erkennen als 6 ja. Kleine Häuschen.
Ja.
Oder Klötze.
Mhm.
Nicht?
Mhm.
Und sie könnten was an dem Würfel ändern. Er hat ja seine Fortsetzung in die dritte Dimension.
Ja.
Wenn sie jetzt den Würfel um 90 Grad kippen, dann werden sich die Männchen in der Ebene wundern. Es ist ein ganz großes Wunder passiert. Plötzlich sind welche von diesen Klötzen verschwunden.
Ja.
Und so ist das hier wohl auch.
Ja, ja.
Und das ist es ja. Das ist das Wesentliche, dass die Transstruktur, die jetzt eine Struktur in diesseits begleitet, die muss praktisch aufbaubar sein, dass da praktisch so Schläuche entstehen können.
Ja.
Und das geht überhaupt nur von den 4 Grundformen. Da geht das überhaupt nur mit 3.
Ja.
Niemals mit den elektrisch geladenen Partikeln.
Also
wegfahren und von den 3, die übrig bleiben, ist überhaupt nur das elektromagnetische Feld manipulierbar. Das gehört nicht dazu.
Ja.
Das ist es und deswegen, ich meine, man kann es eigentlich nur mit elektromagnetischen Wellen machen oder mit Gravitationswellen und aber nur mit Gravitationswellen, nur unter der Voraussetzung, dass ich aus Gravitationswellen im Sinne einer Gravitationsstrahlung, also nicht die Zeitenwirkung, einer transversalen Gravitationsstrahlung, die erzeugen kann, dass ich daraus Informationen abfange.
Ja,
und ich glaube, das ist gar nicht einfach.
Nee.
Zumal wir überhaupt nicht wissen, wie Gravitation mit Materie gewechselt wird, wenn die als Strahlung auftritt, ob überhaupt eine Wechselwirkung da ist. Und wenn die zum Beispiel überhaupt keine Wechselwirkung mit wegbarer Materie hat, dann kann man auch keine Information davon erfahren. Das Einzige, was hier wirklich in Betracht kommt, wo ich genau weiß, ich kann Informationen erfahren, sind elektromagnetische Schwingungsfelder.
Ja.
Und wenn sich natürlich eine Komponente dieses Feldes in diesem relativen Nichts bezogen auf mich verändert, dann verändert sich die räumliche Verteilung auch und die zeitliche Verteilung des Poisson-Vektors.
Andererseits hatten Sie doch aber gesagt, dass der kontrabarische Effekt den dynabarischen auch nachgeschaltet induziert.
Ja, das habe ich früher Astronaut mit Ihnen
gesagt.
Ob es aber geht, einen solchen Effekt überhaupt zu machen, einen dynabarischen Effekt, das ergab sich ja eigentlich lediglich, dass damals müsste theoretisch möglich sein, dass eigentlich das eine Feld aufbauen, kann ich nur abbauen.
Ja, ja.
Das kann man auch beschreiben. Aber die Sache sieht insofern anders aus, es kann nicht sein, dass es nicht geht. Denn tatsächlich sind die Elemente der Materie Elementarteilchen. Gut, wenn ich jetzt das Gravitationsfeld eigentlich, ich wäre letztendlich der Abbau des Gravitationsfeldes von Elementarwellen, von Nukleonen.
Ja, ja.
Und, oder von Elektronen. Jetzt kann ich das aber gar nicht, ich kann ja die Masse nicht unterschreiten. Denn ich würde ja sonst die Baryonenziffer verändern. Das heißt, ich kann ja doch praktisch dem Proton keine Energie entziehen, auch nicht Gravitationsenergie. Denn wenn ich seine Masse unterschreiben würde, dann wäre das Ding als Proton ja gar nicht mehr definiert. Und wenn es als Proton nicht mehr definiert ist, es gibt nämlich vor dem Proton kein Baryon mehr, dann wäre aus K gleich 2 bzw. Baryonziffer 1 wäre 0 oder 1 geworden. Ja, das heißt, es würde jetzt in das, den Mesodenbereich überwechseln. Das geht aber nicht. Denn wir haben ja extra, das hat sich ja sehr bewährt, immer unter der Voraussetzung, dass meine Überlegung richtig ist. Wir haben ja die ganzen Symmetrieuntersuchungen auf die SU1 der Baryonenziffer reduziert. Die muss aber unter allen erhalten bleiben. Denn die Erhaltung der Baryonenziffer bedeutet, dass auch der Spin erhalten bleibt, dass der Drehimpuls hat steht. Ferner, dass der Isospin erhalten bleibt und die Symmetrie erhalten bleibt. Wenn diese vier Quantenzahlen aber erhalten bleiben, dann kann ich natürlich niemals aus dem Baryon ein Meson machen.
Nee, das geht nicht, aber ist es nicht denkbar, dass diese Gravitationswellen nur mit höheren Strukturen wechselwirken? Dass sie also bei Baryon natürlich gar nicht mehr
wechselwirken tun die ja auch nur diese, was ich früher als dynabarisch bezeichnete.
Ach so, diese Umsetzung. Ja, ja, natürlich, ja.
Das nachher, also wenn ich zum Beispiel, wenn es diese Erhaltung der Quantenzahlen nicht gäbe, dann würde ja beispielsweise, also die eleganteste Art, das Energieproblem zu lösen, dann brauchte man nämlich nur das Gravitationsfeld abzubauen und die Feldenergie in eine lange elektrische Welle zu verwandeln. Jetzt würde aber das Proton die Gravitationsenergie nachschieben. Auf seine auf Kosten der seiner Bindungsenergie würde seine Ruhemasse unterschreiten, wäre dann als Proton nicht mehr definiert und nun würde ein rasend schneller Zerfallsprozess ins Elektron einsetzen, also in Positron fallen. Und das würde mit dem ehemaligen Begleitelektron des Protons als Wasserstoffatom wieder sich auflösen und das Ganze, die Materie wäre hundertprozentige Strahlung verwandelt.
Ja.
Das geht aber garantiert nicht, weil die Baryonenziffer erhalten. Und ich kann auch, indem ich ein Gravitationsfeld versuche abzubauen, die Welt an den Schrank gestoßen, nämlich dann, wenn die Baryonenziffer angegriffen würde. Geht bestimmt nicht. Es sei denn, die Gravitation ist doch was völlig anderes, dass man eben gerade damit die Baryonenziffer wegholen kann. Moment, wie sieht das aus, wenn es baryonische Neutrinos gibt? Nehmen Sie mal an, das Graviton wird abgebaut und ein Baryonenneutrino kommt raus, das ja die Baryonenzahl K gleich
übernimmt. Das,
dann fällt der ganze Laden doch zusammen.
Ja, gibt es denn die? Ich meine, haben Sie denn in der Theorie drin?
Man kann die bestimmt nicht trennen. Theoretisch müsste es mehrere Neutrinoarten geben. Da sagt doch Gerson, das ist ja unglaublich, weil die Baryonenneutrinos. Das ist aber die logische Konsequenz aus all dem. Und was dann aber auch eine strenge Erhaltung dieser Quantenzahlen bedeutet. Vielleicht kann es sogar so sein, dass die Verletzungen der Erhaltungssätze, die eigentlich die Physiker so bedrückt haben, in Wahrheit gar keine Verletzungen sind, sondern dass das, was beispielsweise die konstante Baryonenzahl wegträgt, empirisch gar nicht nachgewiesen worden ist. Denn die Reaktionen, die angegeben werden, sind immer mit der Einschränkung. Es ist nur das, was wir wirklich messen, es können da Komponenten weggehen, dass man zum Beispiel einen Myodenzerfall beobachtet. Das geht dann in Elektronen und Neutrino. Und hier kam man irgendwie in Schwierigkeiten, da schrieb mal ein Herr aus Wien, wie ist das bloß zu erklären, dass ich die Erhaltung dazu verletzt? Das wäre ganz neu entdeckt jetzt.
Ich
wusste es doch gar nicht, ich wollte nicht davon was wissen.
Nee, ich weiß auch nicht.
Und das muss gar nicht sein. Wenn es nämlich ein neutrales Elektron gibt, dann ist überhaupt keine Erhaltung dazu verletzt. Los, diese Komponente geht einfach so baden auf Deutsch.
Ja.
Das, Man muss nämlich immer daran denken, dass das, was auch vom Konzern kommt, ist ja nichts Endgültiges.
Mhm.
Also das schwimmt ja alles und man weiß dann bloß, naja, also wie gesagt, mit Einschränkungen ist
es. Ja, da weist ja immer der Ding so sauber drauf hin. Jedes Mal, wenn ich mit ihm erzähle, dann kommt immer als Schlussessenz raus, als müssen sie alles gar nicht glauben. Das ist ja alles so schwach. Ach Gott, naja, die reden dann auch bloß. Ja, das kommt daher und daher.
Deswegen finde ich gar nicht mal so schlecht, dass das Spektrum, also unser Resonanzspektrum, die Therme verhältnismäßig die
Ja, ja. Mhm.
Denn ich weiß nicht, wirklich so viel gemessen wird, da kann alles Mögliche
werden. Ja.
Außerdem, wenn ich an diese Baryonenresonanzen denke, kritische Ansicht. Da sind doch nicht Angaben so und so viel plus minus so und so viel Elektronen Megavolt.
Ja.
Und das heißt, eine Angabe tu nicht, also
ja,
dem Band,
dem
Anfang, Ende des Bandes.
Mhm.
So, und wenn Sie das mal angucken, wie das Baryonenspektrum aussieht, und Sie vergleichen die Bänder, dann werden Sie feststellen, dass das eine Band ins andere rüberschwappt.
Ja,
dass
ja.
die alle überlappen, dass also in Wahrheit nur bekannt ist, es entstehen wohl Baryonen mit bestimmten Quanten. Aber kein Mensch weiß, wo die eigentlich liegen. Das geht dem Fromm zu. Ja. Und der nächste, der fängt die untere Schranke, die sitzt tief im ersten Band, tritt jetzt wieder ein Stück auf. In Wirklichkeit sieht das auch, wenn die alle zusammen sind, wie so ein Kontinuum.
Ja, ja.
Das ist nicht so doll.
Ja.
Also ich würde eigentlich daraus lernen, es gibt eigentlich lediglich verschiedene Baryonenresonanzen mit mehr oder, das heißt, da kommen ja nun die Bandbreiten dazu. Da kann man sagen, aha, hier ist eins, der Bandbreite, der und der Zerfallszeit und so, das ist da alles irgendwo drin, wo nur die Massen liegen. Und deswegen ist ganz gut, vielleicht ist auch das der Grund, dass das Spektrumsverhältnis mäßig liegt. Man sagt, so alle 10 Elektroden Megavolt ist da im Mittel dann wieder eins.
Ja. Herr Heim, ich glaube, ich muss mal...